Im letzten Jahr war ich ja angefragt, in Langtrechow eine Beerdigung zu halten. Ich habe diese Beerdigung auch gehalten. Und im Vorfeld haben wir die Frau öfter mal besucht, das heißt das Ehepaar. Und dann hat sie uns einen Spruch mitgegeben und hat gesagt, diesen Spruch möchte ich gern auf der Trauerrede eingearbeitet haben. Und ich lese uns diesen Spruch vor, weil er nicht nur zu einer Beerdigung passt, sondern ganz besonders zum Beginn eines Jahres uns etwas sagen will. Ich sagte zu dem Engel an der Pforte des Jahres, der an der Pforte des Jahres stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgehen kann. Und er antwortete, geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Das wünsche ich uns bei allen Fragen. Das ist ja auch immer so ein, das Jahr liegt dunkel vor uns, wir wissen nicht, was kommt. Wir hätten gerne schon das Wissen im Voraus, aber wichtiger ist, dass wir Gott vertrauen und dass wir uns da nicht verschließen, sondern dass wir ganz gewiss an seiner Hand gehen. Dazu möge der Herr uns auch dieses neue Jahr segnen. Der Predigttext, der uns vorgegeben ist, steht im 1. Korintherbrief gleich im Kapitel 1. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth als eine Gemeinde, die in einer damals Weltstadt zu Hause ist, eine Stadt an den Handelswegen, wo viele Handelsleute hingekommen sind, wo viele Waren im Hafen umgeschlagen worden sind. Und in dieser Stadt hat sich Christus eine Gemeinde herausgerufen. Aber diese Stadt ist wie immer auch Welt. Und in dieser Stadt muss sich die Gemeinde bewähren. Und da ist es schon leider auch so, dass das, was eigentlich geschehen sollte mit einer Gemeinde, eine Gemeinde in der Welt, aber auch die Gefahr besteht, und das ist in Korinth auch so geschehen, die Welt in die Gemeinde hineingekommen ist. Wenn wir schon gleich am Anfang die Streitigkeiten hören und darüber lesen, wie sich so Gruppen gebildet haben. Der eine hat gesagt, dieser Mensch, der Paulus, das ist einer, der hat uns das Wort gebracht. Der andere hat gesagt, der Apollos, das ist ein lieber, guter, mit dem können wir gut reden, der ist so verbindlich, das ist der Mann, an den wir uns halten. Und die anderen haben wieder gesagt, ach, was gehen uns die Menschen an, wir haben Christus. Und jede Gruppe hat so für sich nebeneinander gearbeitet und nicht nur nebeneinander gearbeitet, sondern sich auch gegenseitig versucht zu ignorieren. Wir sind ja die Wichtigen. Das ist eben schon ein Stück Welt in der Gemeinde. Und dann beginnt Paulus und sagt, ist denn Christus für euch gestorben? Ist denn Paulus für euch gestorben oder ist Apollos für euch gestorben? Nein, Christus ist gestorben. Christus als das lebendige Opfer. Und dieses ist das Wort vom Kreuz, eine Torheit. Und dann geht Paulus auf die Klugheit, auf die Torheit ein, auf die Klugheit der Menschen und auch die Klugheit der Menschen, alle zusammengefasst, ist bei Gott doch nur Torheit. Und dann geht Paulus auf die Kraft ein, die der Mensch hat, etwas zu schaffen, etwas auszurichten. Und er sagt, alle Kraft der Menschen, auch zusammengefasst, ist bei Gott nur Schwäche. Und darum hat sich Gott nicht die Starken ausgesucht, die er zu sich ruft, sondern die Schwachen. Darum hat er nicht die Klugen ausgesucht und berufen, sondern die, die in der Welt wenig zu sagen haben und wenig zu bedeuten haben, wenig bedeutsam sind. Und dann schreibt Paulus, und das ist der Predigttext, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte vor der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Seht auf euch. Es gibt ja Gemeinden, da wimmelt es von Doktoren, Professoren. Es gibt andere Gemeinden, da sind weniger. Da gibt es Gemeinden, da sind keine hoch angesehenen Leute. Paulus sagt aber nicht, es gibt keine Klugen in dieser Welt, in der Gemeinde, oder es gibt keine Klugen in der Welt, die nicht in der Gemeinde sein könnten. Es gibt also auch Leute in der Gemeinde, die klug sind, die auch irdisches, intelligentes Wissen haben. Und es gibt auch Leute in der Gemeinde, die auch Macht haben. Nicht nur körperliche Kraft, sondern auch Macht haben. Und wir wissen auch, dass in vielen Regierungen eben auch wirklich Leute sind, die in der Verantwortung vor Gott stehen und ihren Dienst auch so ausrichten. Nicht nur in Washington, sondern auch in Berlin gibt es Gebetsstunden in den Ministerien. Im Bundestag gibt es auch so etwas, dass sich Leute zum Gebet treffen, um dann auch unter der Leitung Gottes wenigstens ihre Gedanken mit einzubringen. Ob sie entscheidend wirken in der Masse, ist nicht dahin oder ist nicht gesagt, aber sie beten darum, dass sie auch die guten Gedanken mit einbringen. Es gibt also auch Leute, die Macht haben und trotzdem zur Gemeinde Gottes gehören. Aber es steht hier nicht, es sind viele, sondern es sind wenige. Nicht viele sind es, die da sind. Seht euch an, ihr seid einfache Leute, schwache Leute, die Christus berufen hat. Und Jesus selbst sagt einmal, die Starken, die brauchen keinen Arzt, keinen Helfer. Die Kranken, die brauchen Zuwendung, die brauchen einen Arzt. Und er ist nicht gekommen zu den Schwachen, zu den Starken und zu den Mächtigen, zu den Gesunden, sondern er ist gekommen, um sich der Schwachen und der Kranken anzunehmen. Der anzunehmen, die am Rand der Gesellschaft sind. Seht auf euch, Brüder, Geschwister. Es sind nicht viele in den Gemeinden, die etwas bedeuten. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, das muss Paulus dann auch extra betonen, was ist denn, wenn jetzt einer zu euch hereinkommt, von dem ihr wisst, er hat einen hohen Titel, er ist angesehen, würdet ihr nicht alle sagen, komm nach vorne, egal ob er sich zur Gemeinde gehört oder nicht, komm, wir wollen dich repräsentieren hier in unserer Gemeinde. Würdet ihr das nicht so tun? Und wenn dann einer kommt, naja, so ein ganz Kameraner, Geschlichter, der vielleicht gar nicht mal so passt, da hinten ist noch in der Ecke, da kannst du dich noch hinsetzen, da kannst du noch zuhören. Genau das ist auch in der Gemeinde möglich. Nicht gut, aber es ist möglich, leider. Und darum, weil das so ist, will Paulus auch den Korinthern Mut machen, sich nicht ihrer Schwachheit, sich nicht ihrer Armut, sich nicht ihrer Unwissenheit oder Torheit zu schämen. Nein, das, was Gott erwählt hat, mag vor der Welt als unbedeutend, als nichtig, als, na ja, gut angesehen werden. Bei Gott sind es wertvolle Leute. Die, die Gott erwählt hat, sind wertvolle Leute. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irdisch wertvoll wären und weil wir so wertvoll sind, hätte Gott uns geliebt. Nein, darum geht es nicht. Weil Gott uns in Christus wertvoll macht, darum sind wir Geliebte bei Gott und darum sind wir vor Gott wertgeachtet. Und bei Gott gelten wir, weil wir sein Wort angenommen haben, uns von seinem Geist führen und leiten lassen, darum gelten wir als Weise bei Gott. Die Weisheit dieser Welt vergeht. Die Weisheit dieser Welt wird einmal nicht mehr da sein. Aber die Weisheit Gottes wird die, die sich für ihn entschieden haben, so ansehen und annehmen, dass er sie zu sich gezogen hat. Ich habe es schon öfter mal zitiert und ich denke mal, das ging nicht nur mir so. Mit dem Heider kann man ja ganz gut auskommen, waren so die Redensart der Kollegen, aber irgendwo hat er eine Macke, irgendwo ist er ein bisschen doof. Der kann ja auch mal fromm sein, aber so fromm muss es ja auch wieder nicht sein. Das sind so Kommentare, die man über mich gesagt hat. Ich weiß nicht, denk mal, es wird euch auch nicht anders ergehen. Das ist nun mal so. In dem Punkt, wo wir uns an Jesus Christus halten, sind wir in der Welt irgendwo die Hinterwäldler, die zu nichts zu gebrauchen sind. Da, wo sie noch als Menschen da sind, naja, gut, da kann man sie noch gebrauchen und einschätzen. Aber mit dem Punkt da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Aber genau das hat Gott erwählt und das ist die Weisheit bei Gott, dass wir uns seinem Wort beugen. Das Unedle, das Verachtete. Und warum hat sich Gott das erwählt? Dass sich kein Mensch rühme. Ach ja. Es ist ja so schön zu sagen, ach, das ist mir wieder gelungen, ach, da habe ich wieder einen Erfolg gehabt, ach, schaut mal auf mich, was ich doch für ein toller Kerl bin. Ja, das ist so unsere menschliche Natur. Aber Gott hat uns eben erwählt, dass wir uns vor ihm als die erkennen, die wir ohne ihn nichts sind oder nichts, schreibt de Boer in seiner Auslegung. Wir sind nichts vor Gott. Wenn wir sein Wort, seine Liebe ablehnen. Und darum haben wir an uns selbst nichts zu rühmen. Das muss uns auch klar sein, die wir uns Gottes Kinder nennen. Aus ihm aber, aus Gott, kommt, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. Von Gott her kommt es, nicht aus uns, sondern Christus ist es, der uns gesucht, gefunden hat. Ich habe mich, habe ich auch schon 100-mal gesagt, nicht aufgemacht, um Christus zu suchen. Christus hat mich gesucht. Christus ist mir begegnet. Und das muss uns klar sein, dass es immer von Gott ausgeht. Sein Erbarmen, sein Suchen, das geht von Gott aus. Der Mensch von sich aus mag manche Sehnsucht haben, und die hat auch fast jeder Mensch. Manche Sehnsucht nach Erfüllung, nach Sinn, nach dem Ziel des Lebens. Aber es wird sich keiner wirklich aufmachen, um den lebendigen Gott zu suchen, wenn er sich uns nicht nahen würde. Wenn er uns nicht ansprechen würde. Wenn wir nicht sein Wort hätten. Wenn er uns nicht begegnen würde in diesem Wort. Und weil es so ist, dass von Gott aus alles kommt, darum gibt es für uns nur die eine Frage: Lass ich mich von Gott finden? Lass ich mich von Jesus Christus finden? Ihr kennt ja alle auch die Geschichte vom verlorenen Schaf. Und Jesus beschreibt das Bild des guten Hirten, der da geht und das Schaf sucht. Und er findet es dann letztendlich in Dornen verstrickt, verwundet, verletzt, jammervoll. Und er nimmt das Schaf. Ein Schaf kann man so nehmen. Das wird sich sicher auch geborgen fühlen in den Armen des Hirten. Und wenn Jesus uns als seine Schafe ansieht, dann weiß er auch, dass wir nicht diese natürlichen Schafe sind, sondern dass wir von Gott einen freien Willen haben. Stellen wir uns mal vor, dieses Schaf könnte reden und würde sagen: Ach, du lieber Hirte, du hast da nicht auf mich aufgepasst, was geht es dich an, wo ich jetzt stecke? Ich will dich nicht mehr haben. Ein Schaf oder wir Menschen, wir müssen uns von Christus auch finden lassen. Wenn er uns anspricht, wenn er uns begegnet in seinem Wort, in der Gemeinschaft mit seinen Kindern, wenn wir spüren, Jesus Christus ist jetzt da und ruft mich und sucht mich, ja, dann gibt es nur die eine Möglichkeit zu sagen: Ja, ich will mich von dir finden lassen. Oder geh weg. Es geht, unsere Erlösung, unsere Errettung geht von Gott aus. Und darum ist es so wichtig, was Paulus hier schreibt: Von Christus her sind wir das geworden, was wir sind. In Christus seid ihr die Weisheit von Gott. Das müssen wir immer, diesen Satz in Christus, vorwegstellen. So schreibt es Paulus auch hier: In Christus seid ihr Weisheit von Gott. Ohne Christus sind wir vor Gott eben keine Weisen, keine klugen Leute. Aber in Christus haben wir die Weisheit, die Gott uns anbietet, zu der Gott uns macht. In Christus haben wir die Gerechtigkeit. Das ist ja auch so ein strittiger Punkt bei denen, die sich das so nicht vorstellen können, dass Christus für uns gestorben ist und dass wir in ihm gerecht sind. Aber wir sind eben Gerechte, und so dürfen wir uns auch bezeichnen. Wir sind Gerechte, weil Christus uns gerecht macht. Ich höre noch den Johannes hier, wie er stand und sagte: Wir sind nicht begehrenswert, wir sind nicht die, die Ehre haben, die vor Gott stehen und denen wir etwas sagen könnten. Nein, wir sind Menschen, die aber durch Christus gerecht geworden sind. Und damit haben wir überhaupt keine Anspielung oder keinen Höhenflug, wenn wir sagen, wir sind gerecht. Ich weiß, dass auch in meinem Leben immer wieder Dinge passieren, wo ich sage, das war nicht richtig, das ist Unrecht gewesen. Das weiß ich. Und doch kann ich sagen, ich bin vor Gott gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. In Christus sind wir gerecht. Außer ihm sind wir vor Gott Schuldner, Ungerechte. In Christus ist unsere Heiligkeit. Das ist ja in dieser Welt so ein Schimpfwort geworden. Das sind die Heiligen, der will so ein besonders Heiliger sein. Und Menschen, die auch so scheinheilig sind, die werden dann auch noch so bezeichnet. Ja, mit dem Begriff Heiligkeit hat das schon so auch in dieser Welt manche Schwierigkeiten. Und ich von mir aus meinem Wesen, aus meiner Menschlichkeit heraus, bin nicht heilig. Wer das behauptet, der überschätzt sich. Das sage ich so vom Wort Gottes her nicht, weil es meine Einschätzung ist. Aber ich weiß, dass ich heilig bin, weil Christus mich gerecht gemacht hat. Und heilig heißt nicht irgendwo überirdisch schweben, sondern heilig heißt in dieser Welt in der Verbindung mit Christus leben. Und vor Gott als rein angesehen zu werden. Als ein Mensch, dem die Sünde vergeben ist. Das ist Heiligkeit. Das hat mit Scheinheiligkeit nichts zu tun. Sondern wir wissen, dass wir in Christus, und zwar nur in Christus, auch diese Heiligkeit haben. Und wir haben in Christus die Erlösung. Erlösung? Wovon muss der Mensch erlöst werden? Wir sind doch frei. Wir können doch tun und lassen, was wir wollen. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land, ich kann machen, was ich will. Kennt ihr diese Worte nicht? Müssen wir erlöst werden, wenn wir frei sind? Aber auch diese menschliche Freiheit zählt vor Gott nicht. Gott sieht uns als Gefangene, als Gebundene, Schuld und Sünde, als Gebundene Satans. Und darum ist es wichtig, dass wir der Menschheit das auch sagen, dass es eine Erlösung gibt. Eine Erlösung aus diesen Verstrickungen des Satans. Aus den Verstrickungen, in die sich vielleicht der Mensch auch ganz bewusst selbst hineinbegeben hat. Aus Verstrickungen, die einfach so über den Menschen gekommen sind. Aus Verstrickungen, die darin liegen einfach, dass wir Menschen sind, in Sünde geboren. Und darum brauchen wir Erlösung. Und diese Erlösung gibt es eben auch nur in Christus. Ich kann nicht mich selbst erlösen. Dieses Münchhausen-Beispiel, das ist ja nun schon fast so abgedroschen, der versucht, sich aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf zu ziehen. Das geht bei Christus nicht, bei Gott nicht. Wir können uns nur von Christus erlösen lassen. Und damit komme ich noch einmal auf das andere, auf das Rühmen zurück. Paulus greift hier das Wort des Propheten Jeremia auf. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und gesagt habe, ich bin vor Gott ein weiser Mensch. Ich bin vor Gott gerecht. Ich bin vor Gott heilig. Ich bin vor Gott ein Erlöster. Dann ist das nicht mein Verdienst. Dann ist das nichts, womit ich mich rühmen kann. Ich hoffe, dass das auch so rübergekommen ist, dass wir das nur im Zusammenhang mit Jesus Christus für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen können und dass wir das auch so bezeugen können. Und darum ist es auch wichtig, dass wir rühmen, aber nicht uns, sondern Christus rühmen. Und dass wir das der Welt kundtun, was Christus für uns getan hat. Er ist es, der in seinem Erbarmen sich uns zugeneigt hat. Ob wir in dieser Welt angesehen sind oder nicht, ob wir in dieser Welt große Reichtümer haben oder nicht, ob wir in dieser Welt als kluge Leute angesehen werden oder nicht, das spielt vor Gott keine Rolle. Er hat sich unser angenommen. Und darüber dürfen wir ihn rühmen und dürfen für uns auch wissen, dass sein Werk Gültigkeit hat. Und darum danke, Herr, dass wir das so sagen können. Amen.